Hallo und herzlich willkommen bei Digital Future, dem Podcast zu Technologie und Unternehmenskultur. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile Coach bei Innovex. Ich habe aber auch schon ein paar andere Sachen gemacht und so die IT-Branche aus verschiedenen Blickwinkeln kennengelernt. Zum Beispiel als Softwareentwickler, als Experte für Suchtechnologie oder im Vertrieb. Ich freue mich, euch in jeder Folge des Podcasts eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen und mich mit ihr oder ihm über das jeweilige Fachgebiet zu unterhalten. So bekommt ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge spreche ich mit meinem Kollegen Marvin Klosek. Marvin arbeitet als Data Engineer bei uns und er beschäftigt sich sehr viel mit Data Warehouses. Und genau darüber haben wir uns unterhalten. Wir sprachen über die Historie und vor allem aber auch über die heutige Bedeutung von Data Warehouse Plattformen. Und natürlich haben wir auch einen Blick in die Zukunft gewagt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Marvin! Schön, dass du heute da bist und ich freue mich auf unser Thema, denn ich glaube, ich kann heute eine ganze Menge dazulernen und ich glaube, ich kann auch einiges von meinem, vielleicht ein bisschen veralteten Wissen heute einfach mal so auf einen neuen Stand bringen. Aber Marvin, bevor wir anfangen, über ein cooles, spannendes, technisches Thema zu sprechen, würde ich dich bitten, dich einfach mal kurz vorzustellen. Wer bist du? Was machst du bei uns so den ganzen lieben langen Tag und wie lange bist du denn schon bei Innovex?
Ja, da war er. Und vielen Dank nochmal für die Einladung. Freut mich mega, hier zu sein heute. Genau. Hallo, liebe Zuhörer. Ich bin der Marvin, bin jetzt seit 5 Jahren bei Innovex, arbeite hier als Data Engineer und beschäftige mich hauptsächlich mit ETL-Prozessen und, sagen wir mal, Infrastruktur und Data Management / Data Integration. Genau, unter diesem Themenkomplex beschäftige ich mich halt auch gerade häufig mit Data Warehousing, Data Warehouse-Prozessen und dem Bereitstellen und Entwerfen von Data Warehouses. Und darüber würde ich dann heute gerne mal mit dir quatschen.
Ja, auf jeden Fall. Wir sollten das mal in aller Tiefe machen. Data Warehouses, das ist so ein Begriff, ich glaube, den kennt man wahrscheinlich, wenn man sich so in dem Datenthema so ein bisschen bewegt. Das ist auch ein Begriff, den es schon relativ lange gibt. Und ich fände es ganz gut, wenn wir mal eine kleine Zeitreise machen und uns vielleicht mal so ein bisschen die Historie anschauen, einfach um zu verstehen, woher kommt das eigentlich, was steckt dahinter und warum ist das heute immer noch ein wichtiges Thema. Achtung, kleiner Spoiler, es ist immer noch ein wichtiges Thema.
Genau, da kann ich zurückgehen, erstmal bis in die frühen 50er und die Entwicklung bis in die 70er. Erstmal generell zum Entstehen von Datenbanken, so wie wir sie heute kennen, insbesondere relationellen Datenbanken. Ja, früher angefangen mit den filesystembasierten Datenbanken, daraus hat sich dann irgendwann bei IBM die DB2 entwickelt, so wie wir sie kennen, mit eben relationalem SQL, mit Beziehungen zwischen Tabellen und eben auch der ganzen Mathematik, die sich darum herum entwickelt hat in Richtung Normalform etc. Und so hat man dann quasi seine ersten Online-Systeme hochgezogen. Ne? Wir hatten unsere Business-Prozesse abgebildet und wir hatten jetzt Datenbanken, die konnten CRUD-Operationen gut ausführen, konnten wir Daten ablegen, sicher speichern in unseren Anwendungen. Was man aber schnell gemerkt hat natürlich auch ist, wenn man jetzt die Daten aber da drin hat, hat man einen riesigen Schatz von Sachen, die man da abgelegt hat. Und wenn man da eine ganze Menge Daten hat, kann man daraus bestimmt noch gewisse Erkenntnisse ableiten. Und insbesondere eine Art von Reporting, auch vielleicht ein höheres Management machen und einfach mal, sag ich mal, Zusammenfassung von den Daten oder auch gewisse Erkenntnisse daraus extrahieren. Hat sich jetzt jedenfalls schnell herausgestellt, dass die Arten von Queries, die man schreibt, um analytische Sachen rauszufinden, unterscheidet sich extrem stark von den Arten von Queries, die man in so einem Online-System schreibt. In so einem Online-System hast du halt häufig eben CRUD-Queries, Wares auf irgendwelche IDs, Zugriff auf einzelne Rows. Während so eine analytische Query, die funktioniert häufig mit größeren Where-Clauses über verschiedene Spalten, gefolgt von einem Group-By, um irgendwelche Aggregationen auf irgendwelchen Metriken zu bilden. Mhm. Man hat dann gemerkt, dass das auf den SQL-Datenbanken, wie sie für die Online-Systeme existieren, insbesondere wenn sie in dritter, vierter, fünfter Normalform sind, dass das schwierig ist, dass man da viel zu viele Joins braucht, dass die Queries alle ewig dauern, dass man auch den Entwicklern irgendwie so ein bisschen dazwischen funkt, weil du hast jetzt plötzlich Queries, die teilweise extrem lang laufen. Gleichzeitig will aber dein Online-System schnelle Zugriffszeiten garantieren. Ne? Du willst ja so ein Objekt und so eine anlegen, du willst deine Transaktion durchführen, das soll schnell gehen, damit die Datenbank wieder im konsistenten Zustand ist. Kannst es nicht brauchen, dass dir da irgendeine Query, die einen halben CPU blockiert für dein gesamtes Online-Warenkatalogsystem oder was auch immer. Mhm. Also haben Sie denn schlaue Köpfe gemerkt, dass es vielleicht eine gute Idee ist, wenn wir die zwei Sachen einfach trennen?
Vielleicht kann man an der Stelle mal ein kleines Beispiel einführen für alle, die nicht so super tief in der Materie stecken. Ich mag immer, wenn wir so Online-Business oder generell über das Business sprechen, ich mag immer das Beispiel vom Online-Shop. Also stell dir mal vor, also ich fahre gern Fahrrad, ich habe einen großen Online-Shop, wo du Fahrräder kaufen kannst, Zubehör kaufen kannst. Dann wäre ja so das Online-Business so mein ganz normales Tagesgeschäft, oder?
Genau.
Das heißt, als Kunde gehe ich auf die Website wolfgangsfahrradparadies.de und muss mal schauen, ob es das noch gibt, dann kann ich mir das mal für die Zukunft vielleicht auch sichern und ich kann mir irgendwelche Produktlisten anschauen, ich kann Bestellungen durchführen, ich kann vielleicht auch mich einloggen in meinen Userbereich, kann meine Bestellhistorie anschauen etc. pp. Und da habe ich schon so eine gewisse Art von Anfragen, die immer und immer wieder kommen. Also ich mache eine SQL-Anfrage, um mir von einer Kategorie alle Produkte anzuzeigen, ich muss mir vielleicht aus einer anderen Datenbank aktuelle Preise ziehen, ich muss mir vielleicht Bestellungen anschauen. Aber man kann sich, glaube ich, schon gut vorstellen, das sind alles schon so Anfragen, die irgendwie ähnlich sind. Mhm. Also auch von der Menge, die ich zurückbekomme, und ich habe dann vielleicht jetzt auch keine Anfragen, die jetzt so super komplex sind und über 12 Tabellen gehen mit ganz komplexen Joins oder so. Das könnte man sich, glaube ich, so vorstellen, oder?
Ja. Aber stell dir vielleicht auch mal vor, der Online-Shop will jetzt eine neue Marketingkampagne fahren.
Ja.
Und du wirst deshalb vielleicht wissen, okay, welches Produkt hat sich nicht so gut verkauft in letzter Zeit, welches hat sich gut verkauft und gerade bei welchen Leuten. Das heißt, du hast plötzlich Abfragen, die sich über die Kategorie der Bestellungen ziehen, in Relation zu den Usern, in Relation zur Zeit, aggregiert für verschiedene Produkte und versuchen, daraus Erkenntnisse abzuleiten. Das wird wahrscheinlich in deiner dritten Normalforms Datenbank für deinen Online-Shop schwierig, möglich, aber irgendwie schwierig werden, weil du wahrscheinlich irgendwie 32 Joints am Ende da hast.
Ja.
Genau. Deswegen wäre es ja vielleicht sinnvoller angenommen, wenn wir vielleicht irgendwie die einzelne Transaktion in einer Art Faktentabelle, könnte man fast sagen,
ja,
hätte und rundherum gewisse, sage ich mal, kategorische Sachen, die diese als Dimension quasi beschreiben. Und da kommen auch schon in die richtige Richtung. Denn die schlauen Menschen, die sich dann überlegt haben, wie man das ändern kann, haben zwei Feststellungen gemacht dann in den 90ern, wir trennen das quasi in eine zweite Datenbank auf, wo wir erstmal sagen, okay, wir batch-kopieren die Daten von dem Online-System in ein anderes System, dann tun wir schon erstmal nicht mal den Betriebsfluss stören, sondern wir können unsere langläufigen Queries auf der zweiten Datenbank machen, damit stören wir schon mal keinen mehr. Und dann wäre die zweite Idee, kriegen wir die Laufzeiten dieser Queries irgendwie besser.
Mhm.
Und dann sind sie relativ schnell drauf gekommen, ja, wenn wir das Datenschema einfach anpassen und die Daten einmal transformieren, bevor wir sie quasi abfragen, also quasi die ersten Extract-Transform-Load-Prozesse damals geschrieben wurden. Und da ist dann der Rolf Kimber gekommen, mhm, und der hat dann das Sternschema definiert. Und das ist jetzt ein Schema, wo eben gewisse Sachen innerhalb unseres Unternehmens, irgendwelche Arten von Businessstrukturen, also jetzt solche Prozesse für Bestellungen, Prozesse für irgendwie im HR-Bereich oder so, jede einzelne dieser, sag ich mal, Prozesskategorien kann man da in einem eigenen Schema abbilden. Das ist dann jeweils ein Stern. In diesem befindet sich dann eine zentrale Faktentabelle, die irgendwelche Ereignisse in unserem Business beschreibt. Zum Beispiel, sagen wir mal, Bestellungen.
Okay.
Irgendwelche Transaktionen sind da durchgeführt worden und um diese Bestellungen rundherum hätten wir dann unsere Dimensionstabellen. Jetzt in unserem Beispiel die Kategorie der Fahrräder, die Uhrzeit bzw. das Datum, welcher Kunde beteiligt war. Die sind dann alle rundherum um diese Faktentabellen in sogenannten Dimensionstabellen. Mhm. Wenn wir jetzt verschiedene Faktentabellen haben, zum Beispiel verschiedene Prozesse, zum Beispiel Bestellungen beim Zulieferer versus Bestellungen beim Kunden, könnten wir die quasi auch über gewisse Dimensionstabellen, die sich teilen, zum Beispiel die Kategorie des Fahrrades, auch ineinander in Relation setzen. Und so haben wir plötzlich anstatt 4, 5 Joints in einer stark normalisierten Tabelle, haben wir plötzlich nur noch pro Faktentabelle 1, 2 Joints an Dimensionen, die uns gerade interessieren, haben uns einen Haufen komplexer relationaler Abfragen gespart und können dadurch viel bessere Queries schreiben und auch viel schneller Antworten geben.
Ich optimiere also meine Datenbasis so, dass die von mir gewünschten Abfragen später einfach schneller durchführbar sind.
Genau, nicht nur die aktuell bekannten Abfragen, sondern es hat sich herausgestellt, dass dieses Sternschema, mhm, relativ robust ist und auch Ad-hoc-Anfragen auch für komplexere Analysen relativ gut sich durchführen lassen dann später.
Das heißt, ich muss mir dann für mein Business überlegen, wie ich die Daten transformiere, was die relevanten Fakten für mich sind. Das sind in dem Beispiel diese Transaktionen zum Beispiel und die Bestellung. Und ich überlege mir dann auch, okay, was sind dann die relevanten Dimensionen, setzt das alles in Relation zueinander. Und wenn ich später vielleicht noch andere Fakten dazu bekomme, was sich mein Business verändert oder ich vielleicht eine neue Idee habe für irgendwas, dann kann ich diese vorhandenen Dimensionstabellen ja einfach weiter nutzen. Die ändern sich ja nicht. Die Fahrräder bleiben die gleichen, die Kunden bleiben die gleichen. Aber ich habe jetzt halt vielleicht nicht Bestellungen, sondern ich habe zusätzlich noch irgendwie eine Wunschliste. Kann ja sein, die füge ich als neues Feature ein, wo ich mir Sachen auf eine Wunschliste packen kann oder eine Merkliste. Und das möchte ich vielleicht später auch analysieren für eine Marketingkampagne, dass ich weiß, okay, welches Fahrrad wird am häufigsten gewünscht? Dann mache ich da vielleicht eine Sonderaktion irgendwie.
Genau so. Das ist immer ein iterativer Prozess. Das hat Kimball damals auch schon so beschrieben. Ne? Du fängst an mit, du suchst dir deinen Prozess aus, den du beschreiben willst. Überlegst dir, okay, was ist jetzt der Fakt? Was ist mein Granule? Was ist die eine Aktion, die da häufig wieder und wieder passiert? In dem Fall zum Beispiel irgendwie eben die Verkaufstransaktion. Dann überlegst du dir, was sind denn Dimensionen? Was sind solche Dimensionen, die ich schon habe, auf die ich mitzugreifen kann? Und so entwirfst du dann quasi pro, sagen wir mal, Business-Kategorie oder Business-Vorgang jeweils einen einzelnen Stern und diese Sterne zusammenbilden dann ein sogenanntes Galaxy-Schema mit geteilten Dimensionen. Und so baust du nach und nach, sag ich mal, in einem Bottom-up-Prozess dein Data Warehouse auf. Und dieser Prozess hat sich jetzt relativ ziemlich gut etabliert über die letzten, ja, mittlerweile schon 40 Jahre fast.
Spannend, oder? Dass man vor 40 Jahren so eine Idee hatte und die heute immer noch Bestand hat.
Na gut, also geht dasselbe für relationales SQL. Das ist jetzt auch schon 50, fast 60 Jahre alt, ne? Und bis heute das Zentrum von allen unseren Datenbankprozessen letzten Endes, abgesehen von den NoSQL-Datenbanken, die sich hier und da noch ein Nischendasein fristen.
Es gab Zeiten, da dachte man, dass die MongoDB das nächste große Ding ist.
Ja, und dann hat die böse Postgres plötzlich den JSON-Type eingeführt und alles war erledigt.
Ja, zum Glück, ja.
Genau, und das ist der Prozess, so wie ihn Kimball beschreibt. Dann ein paar Jahre später kam dann noch der Herr Immen dazu und hat, sage ich mal, eine Art Top-Down-Perspektive auf das Ganze formuliert. Mhm. Weniger als Prozess, um einzelne Projekte durchzuführen, sondern mehr darauf bedacht, okay, wie kriege ich das jetzt sauber in meinen Gesamtunternehmenskontext abgebildet? Und er hat die Idee formuliert vom allgemeinen Data Warehouse für den gesamten Betrieb, wo wirklich alle Daten aus allen meinen operativen Systemen reinlaufen, wo ich dann quasi eine vorbereitete Schicht habe, auch über eine zeitliche Dimension vor allem abgebildet, aus der ich dann quasi die einzelnen Sternschemas für die einzelnen Berichte oder Berichtskomplexe, die ich haben will, häufig genannt Data Marts, relativ einfach konstruieren kann. Und der Herr Immen hatte auch so ein paar Eigenschaften von so einem Data Warehouse beschrieben, dass es eben über eine zeitliche Dimension immer abbildbar sein muss, dass es eben die einzelnen Business-Komplexe beschreiben kann, aber diese auch eben in Relation setzen muss und vor allem, dass es jede Form von Fakt, die da drin ist, immer irgendwie eindeutig identifizierbar ist über einen eindeutigen Surrogate-Key.
Mhm, Und wenn wir jetzt über Data Warehouses sprechen, umfasst ein Data Warehouse dann so die Gesamtmenge aus, erstmal natürlich der Technologie für die Datenbank, die ich habe, in der mein Sternschema und meine ganzen Daten drin liegen, plus die entsprechenden Transformations- und Ladeprozesse, wo ich quasi nutzen kann, um meine operativen Daten dann erstmal initial und dann wahrscheinlich batchmäßig, so iterativ vielleicht einmal pro Tag, darüber zu packen dann ins Data Warehouse, plus natürlich Möglichkeiten dann für Abfragen und Reporting.
Genau, du beschreibst, also Reporting vielleicht nicht, aber das Data Warehouse ist immer der Gesamtprozess aus, wo liegen die Daten und wie kommen sie da rein? Also hast sowohl den Ladeprozess als auch die eigentliche Datenbank, die die Daten hält. Das ist das Data Warehouse und das wird durch den Data Warehouse-Prozess am Leben erhalten. Mhm. Und letztendlich, wie es jetzt effektiv beschrieben ist, ne, wir haben am Ende eine Datenbank, die ist subjektorientiert. Das heißt, wir schauen uns nicht die Business-Prozesse an, so wie sie wirklich als Prozess leben, so wie wir sie quasi in unserem Online-System haben, sondern wir gucken uns an, okay, was sind jetzt unsere Bestellungen, was sind unsere Autos etc. pp., eben die Subjekte, die wir haben wollen. Es ist vollständig integriert, das heißt, alle Prozesse laufen irgendwie zusammen und wir haben die Daten in einem einzigen Ding drin am Ende. Es ist zeitvariant, das heißt, zeitliche Veränderungen werden analysiert und idealerweise haben wir sogar eine Append-Only-Datenbank. Das heißt, irgendwelche Veränderungen, die wir machen, ersetzen nicht irgendwelche Zeilen, so wie es quasi im Online-System sein würde, sondern wir behalten uns die einzelnen Zwischenzustände, um, sag ich mal, auch rückwärtig Analysen ermöglichen zu haben über gewisse Änderungsprozesse.
Ja.
Und natürlich als Allerwichtigstes, die Daten müssen nicht volatil irgendwie gesichert sein, weil wenn wir so ein Data Warehouse haben, da wollen wir nicht, dass sich das irgendwann in der Luft auflöst, sondern das muss besser ausfallsicher und gebackupt sein.
Ja, also dann habe ich direkt so zwei Gedanken, Marvin. Zum einen, wahrscheinlich verwundert es dann nicht, dass die großen Datenbankhersteller auch diejenigen waren, die dann sicherlich sehr schnell mit Data Warehouse-Lösungen kamen. Mhm. Ich selbst kenne die entsprechende Lösung von Microsoft, die ja mit dem Microsoft SQL Server damals groß waren, heute denke ich immer noch stark im Geschäft sind. Dann, was hast du noch? Oracle natürlich, IBM hast du schon angesprochen. Also das ist ja das eine. Das zweite, was ich aber so im Kopf habe, ist, mit so einer Skalierung war es zumindest ja früher nicht so super einfach mit SQL-Datenbanken. Also wenn es jetzt um Performance ging, solche Master-Slave-Konstrukte, die gab es schon immer. Da konnte man die Daten verteilen und dann entsprechend auch schnell lesen oder schreiben auch parallel. Aber das große Problem war doch oftmals, wenn die Datenmenge so groß ist, dass sie jetzt halt nicht mehr so gut auf den Server draufpasst. Das war ja immer schon ein bisschen schwierig. Ist es bei einer Data Warehouse-Lösung einfacher, weil man es vielleicht irgendwie nach einer Zeit partitionieren kann, dass man sagen kann, okay, ich habe vielleicht pro, weiß nicht, Zeiteinheit pro Jahr oder so, dann vielleicht früher einen Server genommen und habe dann entsprechend was gemerged, wenn ich was gesucht habe?
Ja, das war so eine der Varianten, die man früher gemacht hat. Aber die ähnliche Variante, die man früher hauptsächlich getan hat, ist nur, wir hatten halt einfach eine vertikale Skalierung. Ne? Unsere Server sind immer größer und größer geworden. Ne? Unsere Oracle-Datenbank musste jedes Jahr aufs nächst höhere Lizenzschema geupdatet werden, damit sie da nochmal das dritte Terabyte speichern kann. SAP kam dann um die Ecke mit dem HANA-Ansatz, wo sie sich gedacht haben, okay, wir nehmen einfach die gesamte relationale Datenbank, schieben sie einmal in den Hauptspeicher, das wird schon schnell genug sein. Brauchst du als Server mit einem Terabyte Hauptspeicher, ist jetzt auch nicht die billigste Variante.
Ja.
Genau, und so sind dann letztendlich teilweise auch einige Sachen in ihre Grenzen gekommen. Dann kam in den frühen 2000ern bis in die 10er Jahre, dann gleichzeitig die Big Data, No-Schema-Data, Sache neben dran auf, wo man gesagt hat, ja, okay, die Data Warehouses, die reichen nicht mehr. Ne? Wir haben jetzt ganz, ganz viele auch nicht strukturierte Daten oder einfach zu viele Daten. Da haben wir dann gesagt, okay, ziehen wir uns einen Storage, Cold Storage Layer hoch, packen dann einen Hadoop Cluster, später einen Spark Cluster oben drüber und führen unsere Analysen darauf auf.
Ja.
Das hat für einige, sag ich mal, Use Cases sehr gut funktioniert, insbesondere eben für diejenigen, die halt nicht so in eine klassische Datenbank passen, gerade Richtung irgendwie Textverarbeitung oder Verarbeitung von irgendwelchen massiven JSON-Dokumenten, Logverarbeitung.
Ja, Logverarbeitung.
Gerade für Logverarbeitung, genau. Ja. Hat sich jedoch schnell herausgestellt, dass man fürs tabellarische Daten kann man das machen, hat man aber mit hohen Latenzen und irgendwie auch eigentlich hohen Laufzeitkosten, gerade im Vergleich zu einer Datenbank zu kämpfen. Also das ist deinerseits das Problem, deine Datenbanken sind nicht mehr groß genug. Andererseits das Problem, die anderen Systeme, die groß genug sind, passen von der Kostenstruktur her nicht. Also stand man da so ein bisschen in so einer Bredouille.
Ja.
Und dann sind aber über die letzten, sagen wir mal, 10 Jahre sehr spannende Dinge passiert. Also insgesamt sind sehr viele neue Hersteller und auch sehr viele neue Konzepte auf den Markt der Data Warehouses gesprungen. Also früher hattest du ja eben die klassischen Hersteller gehabt mit Oracle, Microsoft, eben mit dem Analysis Services auf dem MS SQL. Oracle hat ja auch ganz viel die OLTP und OLAP Paradigmen gepusht, insbesondere der berühmte OLAP Cube, damit man da seine Datenbank irgendwie in einem speziellen, dimensionalen, proprietären Schema anlegen kann.
Kannst du mal kurz erklären, was OLAP ist, für alle, die es nicht kennen?
Genau, also OLAP und OLTP sind erstmal, sag ich mal, nette Begriffe, um was einzuordnen. OLTP steht für Online Transactional Processing. Das ist jetzt in unserem Fahrradhändlerbeispiel, ist das unsere Postgres, die jetzt den Webshop am Laufen hält. Und unser OLTP ist unser OLAP ist unser Online Analytical Processing. Das ist quasi unser Data Warehouse, wo wir unsere analytischen Queries drauf abfragen und letzten Endes auch gucken können, okay, hier ist wie erwähnt unsere getrennte Datenbank mit der Spezialsoftware, wo wir dann unsere Abfragen machen können. Und so ein OLAP Cube, das hat man sich früher ausgedacht, eben um die großen Datenmengen in den Griff zu kriegen, die mir nicht mehr so gut auf eine Datenbank gepasst haben, hat man sich da verschiedene Strukturen, die nicht mehr wirklich in so ein tabellares SQL-Modell passen, ausgedacht, einfach um andere Arten von Datenbank intern zu haben, die besser auf die Datenmengen klarkommen. Was aber die letzten 10 Jahre passiert ist, wir haben eine in zwei Arten große Entwicklung gesehen. Einerseits horizontale Skalierung. Das fing ja an, hauptsächlich im Kubernetes-Kontext oder auch eben im Hadoop-Kontext, wo wir gesagt haben, okay, anstatt dass wir jetzt einen dicken Server nehmen, irgendwie in den jedes Jahr einmal aufziehen, packen wir uns einen Haufen Commodity-Hardware, schalten die zusammen und lösen das Problem mit darüber, dass wir irgendwie die Prozesse darauf synchronisieren müssen, irgendwie in Software. Und dann können wir plötzlich, sage ich mal, ganz, ganz viele Rechner in Reihe schalten. Das hat sich relativ gut bewährt in dem ganzen Hadoop, Spark, Kontext. Auch auf Kubernetes hat es sich relativ gut bewährt. Also kamen relativ schnell Leute auf die Idee, okay, können wir so nicht vielleicht eine Datenbank bauen? Müssen wir halt einmal Storage und Compute komplett trennen, sagen, okay, wir haben unser Storage Layer und wir haben obendrauf irgendwelche Worker-Prozesse, die dann Abfragen machen. Aber so kann man ja theoretisch plötzlich ad hoc mehr Leistung für Queries hinzubringen, die halt höhere Leistung erfordern.
Ja, das war ja das riesengroße Ding, als diese Big Data Bewegung, sag ich mal, aufkam. Das war ja auch jahrelang so ein krasses Buzzword. Ich weiß auch bei uns, wir haben damals auch viele Stellenanzeigen gehabt für Big Data Engineers. Und ich glaube, das ist heute so ein Begriff, den man nicht mehr so findet irgendwo. Also heute ist dann, glaube ich, eher so Data Engineering oder Business Data Engineering. Aber so dieses klassische Big Data, das gibt's irgendwie als Begriff nicht mehr so, finde ich heute.
Hat sich halt rausgestellt, so big ist das Data dann doch nicht bei den meisten Betrieben. Deswegen haben wir dann alle mal die Jobtitel einmal auf LinkedIn geändert auf Data Engineer. Ist aber dann keinem aufgefallen im Management, glücklicherweise. Genau. Und die zweite Entwicklung, eigentlich eher die spannendere sogar, ist eine neue Art von der Art und Weise, wie wir unsere Tabellen, unsere Datenbanken intern orchestrieren. Weil so eine klassische SQL-Datenbank, wie wir sie kennen, die ist ja raw-oriented, also wirklich zeilenbasiert. Ne? Die, wenn sie irgendwie einen Seek macht auf eine einzelne Zeile und dann löst sie mit der ID, dann schlappt sie sich immer die komplette Zeile. Nur die Zeilen stehen nacheinander in unserem Speicher drin, um adressierbar zu sein, was für CRUD-Prozesse super sind, weil meistens haben wir eine ID, die wir ran wollen. Ja. Die finden wir in Login, schnappen die uns, machen da unsere Updates etc. pp.
Die gute binäre Suche halt.
Ja, genau. Problem ist aber, wenn wir jetzt analytische Abfragen haben, haben wir meistens keine ID, an die wir ran wollen, sondern wir haben auf verschiedenen Columns haben wir verschiedene Bedingungen. Das heißt, es wäre eigentlich viel nützlicher, wenn wir die Spalten adressieren könnten, anstatt der einzelnen Zeilen. Und eben genau das ist, was Stauköpfe dann getan haben. Wir haben jetzt spaltenorientierte Datenmodelle mit spaltenorientierten Datenbanken, wo nicht die einzelnen Werte in einzelnen Zeilen nacheinander Hauptspeicher sind, sondern alle Spalten nacheinander eben im Speicher abgelegt werden und adressierbar sind. Und dadurch kann man verschiedene Dinge tun. Insbesondere man hat eben schnelleren Zugriff auf Projektionen, weil du kannst jetzt einzelne Spalten einzeln lesen. Das heißt, wenn du einen Select machst, musst du jetzt nur noch die Spalten lesen, die dich wirklich interessieren und nicht mehr alles von der Hauptplatte abholen. Und du kannst Vektorisierung moderner CPUs besser verwenden. Weil moderne CPUs können ja Single Instruction Multiple Data. Das heißt, wenn du eine Operation auf vielen Datenpunkten ausführen willst, was du ja bei so, wenn du eine ganze Spalte auf einmal lesen kannst, genau tun kannst, kannst du eben viel mehr Durchsatz aus modernen Prozessoren rausholen oder sogar teilweise analytische Operationen auf Grafikkarten durchführen, um noch viel mehr Durchsatz zu erzeugen. Mhm. Und es hat sich dann letztendlich herausgestellt, dass du über so eine Column-oriented Datenbank, du viel mehr analytische Leistung rausholen kannst, vielleicht so eine Raw-oriented Datenbank. Und wenn du das dann noch kombinierst mit so einer Trennung von Storage und Compute und eben auf spaltenorientierte Datenmodelle gleichzeitig mehrere Worker laufen lässt, kannst du relativ komplexe analytische Queries mit dann doch recht einfacher Commodity-Hardware in extrem hoher Geschwindigkeit abfragen.
Dann lass mich das mal zusammenfassen. Das war jetzt eine ganze Menge. Also eine klassische Datenbanktabelle, nehmen wir mal an, die hat vielleicht 10 Spalten. Da habe ich einfach Reihe für Reihe oder Zeile für Zeile einfach nacheinander im Speicher und ich habe vielleicht einen Index drauf und kann dann halt auch relativ einfach ganz gezielt auf Zeile 3150 zugreifen. Das ist easy und für viele Business-Anwendungen genau das, was ich möchte. Wenn ich jetzt aber nicht zeilen-, sondern spaltenorientiert vorgehe, habe ich letztendlich ja genau das, was ich früher auch machen konnte, wenn ich einen Index auf eine Spalte angelegt habe, oder? Mhm. Also einfach eine indizierte Spalte letztendlich. Oder wie man es auch vielleicht bei sowas wie Elasticsearch hat. Da habe ich ja auch quasi jeweils einen Index auf ein Attribut oder in dem Fall halt auf eine Spalte und kann jetzt, wenn ich irgendwelche Abfragen durchführe, irgendwelche Analysen durchführe, gezielt auf Werte dieser Spalte zugreifen. Ist diese Spalte durch die Indizierung dann, wenn man es vielleicht vereinfacht ausdrückt, auch sortiert?
Ja, sortiert kannst du sie vorher, wenn du indizierst, was du halt tust bei einem Index auf der klassischen Datenbank, ist, du führst eine zweite Speicherstruktur ein. Die funktionieren im Indizier nämlich so, dass du quasi die Werte innerhalb dieser Spalte nochmal ablegst, meistens in einem binären Suchbaum, damit die Datenbank dann relativ schnell darauf zugreifen kann.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt nach einem Wert Ausschau halte und der Wert ist jetzt, keine Ahnung, Wolfgang, dann habe ich hier eben halt diese zweite Datenstruktur, kann hier gezielt auf Wolfgang zugreifen und weiß dann, okay, referenziert es auf Eintrag XY zum Beispiel.
Genau.
Und dadurch, dass ich jetzt, wenn ich jetzt von dieser Ursprungstabelle ausgehe, dann jetzt nicht eine Tabelle habe, wo ich zeilenorientiert darauf zugreifen kann, sondern vielleicht jetzt 10 Spalten habe, auf die ich auch einzeln zugreifen kann, kann ich diese 10 Spalten auch verteilen auf verschiedene physikalische Maschinen.
Genau, und wenn du die Spalten, sag ich mal, schlau ablegst und dir auch vielleicht auf Metadaten gerade merkst, welcher Wert gerade vorne steht, welcher gerade hinten steht und das vielleicht auch noch irgendwo in der Metadatentabelle ablegst, kannst du auch relativ schnell auch binäre Suchen auf sowas aufbauen, ne?
Ja. Und dadurch habe ich jetzt eine Möglichkeit, A, das Ganze erstmal zu verteilen und so einfach eine Skalierung durchzuführen. Und ich kann gleichzeitig durch die Nutzung von mehreren CPUs beziehungsweise durch die Nutzung von mehreren gleichzeitigen Worker-Prozessen halt auch gleichzeitig drauf arbeiten und gleichzeitig irgendwelche Dinge analysieren.
Und jeder einzelne dieser Worker kann wiederum gleichzeitig auf mehreren Daten arbeiten, weil es ja jetzt vektorisiert ausgeführt werden kann. Das heißt, du gewinnst, sag ich mal, Orders of Magnitude und Performance auf dem ganzen Ding.
Und das bedeutet, ich brauche nicht mehr den einen Supercomputer mit einem Terabyte RAM, der irgendwo im Keller steht und wahrscheinlich einen 7-stelligen Betrag kostet und vielleicht den ganzen Tag auch nicht ausgelastet ist, sondern nur ab und an, sondern ich habe ganz normale Hardware oder ich habe vielleicht gar keine Hardware.
Oder du bist vielleicht in der Cloud, genau.
Oder ich bin vielleicht in der Cloud. Ja, sag mal, Marvin, gibt es auch Warehouses in der Cloud? Gibt es sowas auch?
Ja, da haben wir durchaus. Also jeder Cloud-Vendor hat so seine eigene. Es gibt aber auch, sag ich mal, so generelle Platzhirsche, die sich da durchgesetzt haben. Snowflake ist somit das größte Beispiel. Ist ja auch seit 10, 15 Jahren sind die jetzt schon mittlerweile im Geschäft, ne? Haben sich durchgesetzt letzten Endes als das, sag ich mal, Data Warehouse heutzutage. Ne? Du hast heutzutage kein, wenn du frisch anfängst, sag mal, kein Oracle mehr, sondern wenn ich sagen will, du willst out of the box was haben, du hast jetzt kein großes Team, um irgendwie Hosting von, sag ich mal, interessanteren Technologien zu machen, auf die wir später kommen, dann spricht nichts dagegen. Ne? Du holst dir da in der Cloud deine Oracle, deinen Snowflake-Compute und sorgst letzten Endes dafür, dass die sich um alles kümmern, effektiv. Und genau, unter der Haube gehen die auch relativ schnell vor. Die haben eben auch Columnar Storage. Die haben auch unten drunter, auch wenn sie nicht genau sagen, wie sie es machen, ne, das heißt Geschäftsgeheimnisse, weil es eine proprietäre Technologie ist, aber die arbeiten auch mit verteilten Workern. Das ist nur alles sehr weit weg abstrahiert.
Mhm. Das heißt, Snowflake beispielsweise ist so eine komplette Software-as-a-Service-Lösung. Mhm. Die klicke ich mir im Internet, dann stöpsel ich da meine eigene Datenbank an, sodass die Daten dorthin exportiert werden können. Und dann kann ich mir auch übers Web wahrscheinlich Auswertungen irgendwie zusammen konfigurieren und kann die dann nutzen.
Genau, für das Datentransportieren haben sie da mittlerweile auch eigene Software-Suites. Snowpipes nennen die das, um wirklich optimiert Daten aus zig verschiedenen Quellen, von SAP bis Oracle bis Salesforce, sind sie alles dran, Daten in deine Snowflake reinzustreamen, auch in Echtzeit. Das ist nämlich auch einer der großen Use Cases heutzutage. Ne? Wir wollen heutzutage nicht mehr irgendwie batchmäßig einen Tag warten, sondern Sales will jetzt die Auswertungen von gestern haben. Und deswegen ist es heutzutage eher so, dass wir hauptsächlich über Change Data Capture unsere Daten von unseren Online-Systemen direkt in unser Data Warehouse streamen können. Und da ist umso besser, ne? Wenn wir da spaltenbasiert reinstreamen können, können wir halt Streams pro Spalte aufmachen, gleichzeitig nur auch den Schreibdurchsatz verbessern.
Ja, sehr, sehr spannend. Du hast gesagt, die großen Anbieter haben alle eigene Sachen. Bedeutet das, dass die großen Hyperscaler eigene Sachen haben?
Oder genau, du hast auf Amazon hast du zum Beispiel Redshift auf AWS, auf Google hast du BigQuery, jetzt nicht so als klassische reine Data Warehouse-Lösung, sondern eher als Query Engine. Du hast haufenweise Zeug auf GCP rumliegen und willst darauf jetzt, sag ich mal, analytische Queries durchführen. Dann haben sie BigQuery ein spannendes System, obwohl sie auch mit dem Cloud Spanner so eine Art Data Warehouse hochgezogen haben. Auf Azure hast du mehrere Angebote. Ne? Du kannst eine Cosmos DB als analytisches OLAP-System verwenden. Aber Snowflake läuft doch auf allen drei Cloud-Vendors.
Ja, aber diese ganzen verschiedenen Systeme, die kochen schon alle ein bisschen ihr eigenes Süppchen, oder? Also das heißt, ich bin da jetzt nicht irgendwie so agnostisch und sage, ich nutze das eine System und wenn es nicht mehr passt, dann switche ich rüber auf ein anderes. Ich muss dann mehr oder weniger schon immer bei Null anfangen, oder?
Genau, also klar, die sprechen natürlich alle irgendeinen ANSI-SQL-Dialekt, aber wenn du dich einmal so Vendor-Logins, dann ne, bist du halt drin. So eine Migration aus Snowflake raus ist auch nicht so eine Sache, die man einfach so mal macht. Also wenn man sich dafür ein System entscheidet, soll man sich schon gut überlegen, welches man dann nimmt.
Ja.
Oder man nimmt halt ein Open-Source-System.
Was gibt's denn da im Open-Source-Bereich?
da gibt es einige Platzhirsche. Also ich würde mal sagen, so der Hauptvertreter von modernem Data Warehouse als Open Source ist ganz klar ClickHouse. Mhm. ClickHouse, die gibt's auch, also die operieren im ähnlichen Businessmodell wie gesagt, bei MongoDB. Du kannst das Ganze auch quasi gehostet bei denen online bestellen. Die deployen das auch, welche Cloud auch immer du willst. Aber das Ganze, die ganze ClickHouse Codebase ist halt Open Source und sie haben eine wunderbare Anleitung, wie du selber hosten kannst, wenn du willst. Und denen hier Vorgehensweise ist eben genauso. Die haben halt eine Datenbank entwickelt, die ist vollständig column-orientiert. Sie tun auch gerade unter der Haube das, was ich erklärt habe, dass sie die Daten speichern in einzelne Dateien pro Column, auch unterteilt in verschiedene, sag ich mal, Batches und mit ganz viel Metainformationen außenrum, damit du quasi für jeden Key weißt, okay, dieser Batch fängt jetzt für diesen Key an hier und endet da, sodass du quasi jegliche Form von Suchaktion immer erst in der binären Suche runterbrechen kannst, welche einzelnen Batches du dann auswählen kannst, damit du diese wiederum direkt in den Hauptspeicher laden kannst und da relativ schnell vorgehen kannst. Also die haben eine ganze Menge Optimierung unter der Haube gemacht, eben um so ein modernes Datensystem hochzuziehen. Und die finde ich relativ spannend, weil du fängst da jetzt nicht mit einem Riesensystem an, sondern du kannst die ganz klassisch auf einer Node anfangen und, sag ich mal, wachsen lassen und dann später einfach mehrere von denen in Reihe schalten mit bisschen Overhead, gebe ich zu, wenn du dann dich ein bisschen darum selber kümmern musst, dass die Abfragen korrekt geroutet werden, aber du kannst halt so ein Growing machen. Ne? Du bist nicht direkt darauf angewiesen, einen kompletten Kubernetes-Cluster hinzustellen, sondern du kannst irgendwie auf einer VM anfangen, mal einen so einen Snowflake, einen so einen ClickHouse-Prozess hochzuziehen und den mal zu befüllen.
Das ist dann aber auch spannend für vielleicht so mittelständische Unternehmen, oder?
Die definitiv.
Wo man jetzt nicht so eine riesen Admin-Truppe irgendwie hat, die vielleicht super geschult ist und das alles auch stemmen kann, sondern man kann sowas vielleicht auch einfach mal so als Prototyp dann relativ einfach mal einfach anfangen.
Genau, es gibt einen Docker-Container, den kannst du hochziehen, dann hast du das Ding lokal am Laufen.
Ja.
Effektiv. Und was ich jetzt sagen muss bei ClickHouse, ja, wenn ich mir so bei so einer Technologie, ich stelle ja gerne eine Docker als Ingenieur, und immer wenn ich auf eine Technologie stoße, wo mir nicht sagt, okay, wir übernehmen alles für dich und hier ist alles super und wir optimieren alles weg und es sind schöne Management-Slides, sondern wenn ich da reingucke und ich sehe 500 Seiten mit Best Practices und wenn das passiert, musst du das machen, dann merke ich schon, okay, die werden sich da was dabei gedacht haben, ich muss das konfigurieren, aber ich kann es auch konfigurieren. Wenn ich konfigurieren kann, dann kann ich auch Performance rausholen.
Mhm. Ist das stark verbreitet, ClickHouse? Du hast gesagt, das ist so das größte Open-Source-Projekt.
Es ist relativ stark verbreitet mittlerweile. Ich kann meinen zum Beispiel, die Use Case, mit dem sie häufig werben, ist zum Beispiel, Microsoft tut intern seine Analyse-Tools für ihre eigenen Websites. Also quasi, ne, für das Microsoft-Portal etc. pp. Da haben sie sich eine Analyse-Chain auf einer ClickHouse aufgebaut. Und es gibt auch auf denen der Website haufenweise Showcases von größeren Unternehmen, die auf ClickHouse eben ihre Analysen durchführen.
Hm. Okay, das ist echt super interessant.
Hm.
Was gibt es sonst noch so im Open-Source-Bereich? Gibt es da nicht auch was von Apache vielleicht?
Wenn du mich so fragst, es gibt direkt zwei Apache-Systeme, über die wir reden könnten. Druid und Doris. Genau, mit dem Druid anfangen. Druid ist ein interessantes Ding, weil es ist jetzt als Data Warehouse gedacht, aber es hat ein bisschen so einen Spezialfall. Druid ist, insofern anders als ClickHouse, als bei Druid bindest du direkt einen ganzen Cluster auf, wenn du den hochziehen willst. Du musst, weil das als Cluster-System gebaut ist, mehrere Nodes zur Verfügung stellen. Du hast immer eine Aufsichtsnode, also quasi irgendwo einen Master, und du hast mehrere Worker-Nodes. Auf den Worker-Nodes liegt dann immer ein Subset der Daten und die können die Daten untereinander hin und her replizieren und dadurch auch, sag ich mal, Abfragen könnten auf verschiedene Bruchteile der Daten gehen. Das heißt, der Worker, die Master-Node kümmert sich dann darum, dass die korrekten Worker die korrekten Teilabfragen bekommen und dann sammelt der quasi die einzelnen Ergebnisse ein. Also du hast da so ein Shuffle-Query-System. Genau, und was das halt relativ gut kann und worauf es ausgelegt ist, sind Echtzeit-Event-Daten. Also der Druid ist dafür gebaut, dass wenn du deine Daten ingestest, dass die innerhalb von wirklich Millisekunden deine neuesten Events bereits in deinem System drin sind, weil Druid auch ganz klar sagt, wir machen das gesamte Indexing und die Optimierung selber. Das heißt, du hast beim Ingest, sag ich mal, wesentlich weniger Kontrolle als bei manch anderen Datenbanken, wo du deinen Indizes selber festlegst, sondern die sagen, wir machen das. Wir haben auch haufenweise wissenschaftliche Paper, wo sie sagen, wie sie genau das machen, weil sie dann alles wirklich auf diesen Echtzeit-Use-Case zuschneiden, um dir dann wirklich garantieren zu können, also wo das ganz groß ist, so ein Börsen-Use-Case ist, wo du dann gesamte Orderbooks drin hast und einfach sagen kannst, okay, auf den allerneuesten Transaktionsdaten kann ich hier meine Analysen in Echtzeit durchführen.
Mhm.
Gleichzeitig hast du dann natürlich ein hochkomplexes, verteiltes System, das schon einiges an Hopplan-Operations erfordert, um es am Laufen zu halten.
Also es ist nichts, was man sich einfach mal so installiert. Da brauchst du auch echt die Leute dafür, die es betreiben können dann. Und du musst dir vorher auch gute Gedanken drüber machen, wie das Setup aussieht, was du an Infrastruktur brauchst, etc.
Genau, so Druid ist wirklich so ein Use Case, wo ich sagen würde, macht man sich Vorgedanken, ob man den braucht. Aber wenn das was ist, was man dann lösen kann, dann kann man es damit meistens deutlich besser lösen als mit anderen Systemen, was halt wirklich drauf abgestimmt ist.
Und dann hast du gemeint, es gibt noch Doris von Apache?
Genau, Apache Doris ist ein relativ junges Projekt. Das ist aus dem chinesischen Bereich entstanden, bei Tencent hauptsächlich. Die haben sich ein eigenes Data Warehouse. Es steht auch, wenn man sich zwischen den Zeilen der Doku liest, kommt es mir manchmal vor wie so ein Frontalangriff auf Snowflake, nur halt als Open-Source-System. Effektiv ist es auch Data Warehouse, komplett verteilt. Du hast auch eine Aufteilung in einzelne Worker-Nodes und Nodes, die Queries entgegennehmen. Ähnlich wie beim Druid, nur dass es halt nicht wie beim Druid alles auf 100% Realtime getrimmt ist, sondern die Doris auch erlaubt, deine Indizes und deine Datenmodelle mehr oder weniger selber festzulegen, so wie es halt für dich am besten passt. Und dir letzten Endes auch ähnlich wie auf einem Clickhouse deine Query-Engines auszuwählen und sauber hinzuzufügen.
Ja, echt spannend, dass es da so viele Sachen gibt. Ich finde es immer interessant, wenn wir auf der einen Seite gute Open-Source-Systeme haben, die auch verwendet werden bei großen Kunden, man aber auf der anderen Seite natürlich die großen, fetten Platzhirsche hat. Also gerade sowas wie Oracle, SAP, Microsoft, die ja schon seit Jahrzehnten hier sind. Und gerade Snowflake kenne ich auch. Du hast gemeint, die gibt es seit so 10, 15 Jahren. Mhm. Das heißt, die haben natürlich auch schon eine riesengroße Basis einfach an Installationen oder an Usern. Und was sich für mich da immer so ein bisschen als Frage rauskristallisiert, wir haben ein spannendes Thema, das für viele Unternehmen relevant ist. Wir haben viele Anbieter, die etabliert sind, also von Oracle über Snowflake bis hin zu ClickHouse. Und da frage ich mich immer, wo sind so die großen Unterschiede? Vielleicht ist abgesehen vom Lizenzmodell, aber wo ist vielleicht aber auch noch so ein bisschen dieses Potenzial für Verbesserung und Optimierung? Also wenn es immer nur einen Anbieter gibt oder nur zwei Anbieter, dann ist meistens ja der Markt ziemlich ja ausdefiniert schon einfach. Wenn es aber so eine ganze Handvoll oder mehr Anbieter gibt, das wirkt für mich immer so ein bisschen wie, da ist noch Bewegung drin. Und gerade hier, wir haben drüber gesprochen, das Thema gibt es seit, 40 Jahren. Und wenn nach 40 Jahren da aber immer noch Bewegung drin ist, da bin ich halt neugierig. Ich meine, ich habe jetzt einen Experten vor mir. Wo geht denn die Reise hin? Jetzt nicht in den nächsten 40 Jahren, sondern vielleicht in den nächsten 2, 3, 4 Jahren. Gibt es da aktuell am Horizont spannende Themen, wo du sagen würdest, ja, da wird wahrscheinlich was kommen oder da könnte irgendwie was Spannendes kommen?
Ja, definitiv. Das ist ein hochbewegter Bereich und man sieht auch gerade daran, dass sich die einzelnen Anbieter ja hauptsächlich schlachten über die Benchmarks liefern. Also gerade die Art und Weise, wie die Open-Source-Hersteller gerne die Closed-Source-Hersteller angreifen, indem sie sagen, okay, wir haben hier schon wieder zig Benchmarks abgeräumt, wir sind einfach besser, unser System funktioniert besser, weil wir es eben Open-Source entwickeln und weil wir ja effektiv viel mehr Entwickler haben, als so ein Unternehmen eigentlich immer stemmen könnte, weil die ganzen Leute können es ja niemals bezahlen, die an so einem großen Open-Source-Projekt arbeiten. Ich meine, schau dir mal nur eine Postgres an, warum gewinnt die jedes SQL-Datenbank Benchmark? Einfach, weil viel mehr Leute dran arbeiten mit viel mehr Expertise, die sind ja über die Jahrhunderte an Arbeit, die da oder Jahrtausende wahrscheinlich mittlerweile an Arbeit, die da reingeflossen sind, ansammeln. Genau, wenn ich darüber nachdenke, wo sind gerade die interessanten Sachen, die sich passieren, ist einerseits noch, wie gehe ich wahrscheinlich mit weniger strukturierten und auch teilweise unstrukturierten Daten um? Da gibt es interessante Ansätze. Gerade ist ja schon viel in Richtung JSON-Parsing und Document-Parsing passiert. Yeah. Und was zum Beispiel so eine Apache Doris kann, ist, die kann Federated Queries nicht nur auf ihrem eigenen Data Layer, sondern die kann auch auf deinen Data Lake gehen. Also wenn du da Daten irgendwie hast, die zum Beispiel im Iceberg-Format schon rumliegen, kann die auch ansteuern. Und das Interessante ist dann für mich, ja letzten Endes, wenn ich diese Ausführungs-Engine-Hubs in den Datenmarken, ne, die ja jetzt letzten Endes getrennt sind vom Storage, ne, ich habe da Compute-Einheiten, wie kriege ich das jetzt zusammen mit, sage ich mal, meinen KI-Algorithmen, die ich aktuell trainiere? Also schaffe ich es vielleicht auch, meine Inferenz irgendwie direkt auf meinem Datenmarksystem durchzuführen, um es quasi im Analyseprozess direkt aufrufen zu können, ne, wie in der Stored Procedure, dass ich jetzt sage, okay, ruf folgendes KI-Modell auf, um darauf zu trainieren. Und da gibt es auch schon erste Ansätze. Einerseits bei Snowflake, andererseits aber eben auch bei Doris, bei ClickHouse, um die Dinge zu verknüpfen oder auch, um vielleicht auch Trainingsdaten besser zur Verfügung zu stellen. Oder auch die zweite Sache ist natürlich Abfrageoptimierung, ne? Kommt da auch irgendwann mal das Thema KI rein, weil die meisten Abfrageoptimierer laufen ja aktuell noch auf entweder Ressourcen- oder regelbasierten Systemen. Also entweder ich versuche, mehrere Pläne aufzustellen, gucke mal, welcher ist der billigste, oder ich habe auf Apache Spark zum Beispiel im Catalyst tausende Optimierungsregeln, die da untereinander greifen. Da laufen gerade auf vielen Ecken und Enden Experimente mit, kriege ich vielleicht irgendwie ein KI-basiertes System da rein, dass man meine Queries noch krasser optimieren kann, dass vielleicht auch lernt, wie meine Daten aussehen.
Gibt es schon vielversprechende Ansätze für Query-Optimierung mit KI?
Ich habe noch keinen gesehen, der funktioniert hätte. Aber ich glaube, es liegt nicht am Mangel an Versuchen. Und ich bin auch ziemlich überzeugt, dass da in den nächsten 4-5 Jahren vielleicht spannende Durchbrüche auf uns zukommen.
Ja. Ja, das ist interessant. Ja, aber du hast gerade jetzt schon KI angesprochen. Ich meine, KI steckt heute überall drin. KI wird von vielen als die große universelle Verheißung irgendwo gesehen für ganz utopische, tolle Sachen. Abgesehen von so Sachen wie so Query-Optimierung, siehst du noch andere Ansätze, wo man vielleicht mit KI das klassische Data Warehousing weiterbringen kann?
Einerseits ist wahrscheinlich User-Facing. Ne? Heutzutage brauchst du immer noch, wenn du so ein Data Warehouse hast, ist ja cool und du hast deine Daten da, du brauchst trotzdem noch eine BI-Schicht. Also irgendjemand, der davor sitzt, deine BI-Reports baut. Und es gibt ja in den, sag ich mal, neueren, cooleren BI-Tools, wie zum Beispiel Metabase, ja jetzt schon die Möglichkeit, Chat with your Data zu machen. Also du formulierst deine Abfrage oder deine Anfrage nicht mehr in SQL, sondern in natürlicher Sprache und das System kümmert sich darum, eine SQL-Query zu bauen, die dann gegen das Data Warehouse geht und zu sagen, okay, ich hole dir jetzt hier für deinen Bericht die nötigen Daten raus. Und das sind natürlich spannende Sachen. A, wie interfacen wir direkt gegen so ein System? Wäre es zum Beispiel vielleicht auch nützlich für so ein Data Warehouse neben der klassischen Dokumentation, jetzt natürlich als SQL-Datenbankschema, wie man es kennt, vielleicht auch irgendeine Form von Dokumentation, keine Ahnung, sei es ein YAML oder irgendein maschinenlesbaren Format zu haben, dass du quasi in den Kontext von so einem LLM pipen kannst, damit es, sag ich mal, die Queries korrekt schreiben kann, auch weiß, welche Datenbanken und welche Datentypen, Entities du hast. Mhm. Also was ist auf jeden Fall eine interessante Sache, gerade so Chat with your Data und Use Cases optimal zu unterstützen. Und dann ist vielleicht auch irgendwann mal die Frage, wenn man sich vielleicht anguckt, wie funktionieren die Query Patterns von so einem LLM, vielleicht zu dem, was ein Mensch schreibt, ob man irgendwann auf die Idee kommen würde, einzelne Data Marts, also Datenmodelle, speziell für, sage ich mal, KI-Konsumenten zu entwerfen. Ob das auch eine Herausforderung ist, die in den nächsten 5 Jahren vielleicht auf uns zukommt.
Ja, wird auf jeden Fall spannend. Ich glaube, Potenzial steckt da auf jeden Fall drin, denn so die Dinge, in denen KI halt gut ist, also so Mustererkennung, Optimierung, das sind ja schon auch Dinge, die im Rahmen oder im Kontext vom Data Warehouse relevant sind einfach. Und da vielleicht irgendwie neue Ansätze zu finden, gerade eine Query zu optimieren oder andere Sachen zu optimieren oder gerade auch so dieser natürlich sprachliche Ansatz, dass ich vielleicht so eine Art, weiß nicht, so eine Art Self-Service-Portal habe für mein Data Warehouse, wo dann ich als Manager rangehen kann und ich habe vielleicht gar nicht so viel Ahnung von der Technik, brauche ich auch nicht, aber ich weiß, was ich eigentlich sehen möchte oder was mich interessiert und ich habe dann vielleicht so eine Art Dialogsystem und bekomme dann jetzt nicht nur Zahlen, sondern vielleicht auch noch irgendwie einen schönen Graphen oder vielleicht sogar einen fertigen Report, den ich dann noch ein bisschen nachjustieren kann. Das wäre natürlich schon super praktisch, wenn ich dann einfach so eine Art Mensch-Maschine-Interface habe, dass das besser funktioniert, denn wo ich dann nicht immer den Anführungszeichen Umweg gehen muss über den Data Analyst, der sich dann in der Zeit vielleicht lieber um spannendere Sachen kümmert, also um meine wöchentliche Auswertung zum Thema, was sind die beliebtesten Fahrradfarben jetzt?
Mhm. Ja, und dann vielleicht natürlich noch quasi von der anderen Seite aus, Seiten des eben Data Engineers. Inwiefern kann uns KI bei eben unseren ETL-Prozessen oder ELT-Prozessen unterstützen? Aber wir haben ja häufig auch Aufgaben, die eher repetitiv sind. Ne? Du hast hier x Datenschemas, die irgendwie in Normalform sind. Du willst daraus ein Sternschema bauen.
Ja.
Klar, auf der einen Seite brauchst du dafür tiefe Business Insights, um das Schema korrekt entwerfen zu können. Aber auf der anderen Seite ist es auch wieder so eine Operation, die häufig ähnlich verläuft. Und da ist vielleicht auch die Frage, wie lässt sich dafür ein guter Code Assistant bauen? Gerade für diese Use Cases oder wie weit runter automatisieren kann man das noch? Und dann eine andere Entwicklung, die da parallel läuft, ganz weggezogen von den ganzen KI-Sachen, die jetzt schon auch seit ein paar Jahren läuft, aber die ich finde, die sich gerade aktuell bestärkt, ist das weitere Zusammenwachsen von eben ETL-ELT und Data Warehouse selbst. Weil früher hattest du ja noch immer eine getrennte Suite von Tools. Ne? Du machst zum Beispiel deinen Load ganz klassisch von deinen Datenbanken auf erstmal in den Data Lake rein über ein Batch Copy und dann machst du deine Vorverarbeitung von den Daten in deinen Sternschema irgendwie mit Apache Spark und dann tust du das finale Sternschema erst in das Warehouse reinladen. Das ändert sich so ein bisschen teilweise, dass du jetzt erstmal direkt die Rohdaten schon auf das Data Warehouse ablegst und dann innerhalb des Data Warehouses mit SQL-Abfragen über so Systeme wie zum Beispiel DBT oder so nach und nach deine einzelnen Medaillenschichten von Bronze, Silber dann aufs Gold-Sternschema in der SQL selbst machst und in der Datenbank selbst machst. Und zum Beispiel gerade am Clickhouse ist darauf sogar ausgelegt, weil die arbeiten da ganz viel mit Materialized Views und die sagen selber, ne, hol dir deine Rohdaten hier rein, baue dann Schritt für Schritt die einzelnen Views, die sich aus den Rohdaten ableiten, ein bisschen auf dein finales Galaxy-Schema und diese Views werden dann quasi vom System selbst in so einer Art CDC-Prozess automatisiert im Hintergrund geupdatet, wenn neue Daten da sind.
Und Materialized Views bedeutet, dass die eben persistent sind und genau, dass sie nicht in Echtzeit berechnet werden, dadurch halt eine bessere Performance hast.
Genau, dadurch sorgen die dafür, dass quasi, sag ich mal so, 99% der Daten immer irgendwie relativ schnell vorhanden sind und, sag ich mal so, die 1% der neuesten Updates vielleicht mit etwas Latenz reinlaufen.
Ja.
Aber zum Beispiel ClickHouse sagt für seine Zwecke, das sind die Use Cases, die sie abziehen. Wenn du irgendwie Echtzeitanalysen willst, hol dir Android.
Und da kümmert sich dann quasi auch die Datenbank drum. Das genau, heißt, du definierst einfach eine View ganz normal und die Datenbank sorgt dafür, dass das immer aktuell ist.
Dann. Genau, und wenn du es quasi datenbankagnostisch haben willst, kannst du das dann ganz mit DBT, also mit dem Data Build Tool machen, wo du dann diese einzelnen Views entwirfst und dich dann quasi auch in dem Tool über die Orchestration kümmerst, dass diese Workflows laufen.
Okay, super spannend. Wir haben festgestellt, Data Warehouses sind auf jeden Fall für alle oder fast alle Unternehmen relevant. Natürlich in einer ganz unterschiedlichen Ausprägung. Wenn ich jetzt einen Weltkonzern habe mit gigantischen Datenmengen, werde ich wahrscheinlich eine andere Lösung brauchen, als wenn ich jetzt den kleinen Fahrrad-Online-Shop habe. Und da frage ich mich natürlich, Marvin, was ist denn der beste Ansatz, um für sich selbst die beste oder die passendste Lösung zu finden, also im Sinne von was für ein System, was selbst gehostet ist, irgendwas beim Hyperscaler, was es da von der Stange gibt oder vielleicht auch ein ClickHouse irgendwie oder ein Apache Druid. Ich meine, das hängt wahrscheinlich von vielen Faktoren ab, aber wenn du jetzt in deiner Rolle als Data Engineer mit einem Kunden sprechen würdest, der so ein Punkt ist, wo der Kunde noch nicht sicher ist, was er genau braucht, aber er möchte in der Richtung was machen, weil er eben halt seine ganzen Daten hat und da Interessen einfach hat, was auszuwerten und Erkenntnisse herauszuziehen. Wie könnte denn so ein Findungsprozess aussehen?
Aber Frage 1 ist für mich, und das überrascht jetzt vielleicht welche Leute im Publikum, gar nicht so sehr die Frage nach der Datenmenge, sondern erstmal die Frage nach Personal beim Kunden. Habe ich eine Softwareabteilung oder auch ein IT-Team, das irgendwie Ahnung von Operations hat und auch irgendwie ein System darauf betreiben kann? Oder ist das wirklich ein Unternehmen, das sich eigentlich auf andere Dinge konzentrieren will, wo IT eher als Service betrachtet ist, man vielleicht ein, zwei Admins im Haus hat? Weil damit beantworte ich erstmal die Frage, brauche ich eine Software-as-a-Service-Lösung oder kann ich irgendwie Open-Source-Technologie selber hosten? Und wenn die Antwort ganz klar ist, nee, wir wollen hier kein Hosting betreiben, dann ist die Antwort ganz klar, ich brauche Software-as-a-Service. Und dann kann man jetzt erstmal gucken, welches man nimmt. Dann ist das abhängig ein bisschen von der Datengröße und davon, wie viel man auch Integration will, wenn man dann wirklich eine einheitliche Plattform will und auch sagen will, okay, mir ist bewusst, dass ich betreibe hier ein bisschen Vendor-Login und ich will das aber vielleicht auch und ich will auch vielleicht, dass die Daten irgendwie mit dem Rest zu meiner Cloud gut funktionieren, kann man schon sagen, mit Snowflake macht man ab einer gewissen Datenmenge schon irgendwie nichts falsch. Ne? Mhm. Andere Alternative ist, wenn man vielleicht bereit ist, okay, doch so ein bisschen drumherum zu bauen und vielleicht auch zu gucken, dass man das Authentifizierung und so doch selber machen kann, der eine Art, mit dem man dann hat, dann würde ich vielleicht sagen, selbst bei kleinen Datenmengen kann man die gehostete Variante von einem ClickHouse ziemlich preiswert betreiben und braucht man halt ein bisschen Expertise, um die Schemata etc. pp. Korrekt darzustellen, aber da kommst du nie unter. Auch beim Snowflake müssen deine Schemas stimmen. Das heißt, einen Data Engineer wirst du immer brauchen, der zumindest mal, sei es auch Data Engineer und BI-Dude in Personalunion, sich darum kümmert, dass die Daten da richtig reinlaufen. Aber dadurch sparst du dir zumindest das ganze Operations oder einen großen Teil von Operations, weil alle sparst du dir nie, um das mal so deutlich zu sagen. Genau, das wäre so die erste Entscheidung, also buy or make. Mhm. Wenn ich aber gleichzeitig sage, okay, ich habe jetzt kein Problem damit, habe eh schon Teams in-house, die das können, dann kann ich mir natürlich auch die Lizenzgebühren für so eine Software-as-a-Service-Lösung sparen und wenn ich eh schon Kubernetes-Cluster habe, um die Zeug zu hosten, dann kannst du auch jetzt tiefer ins Detail gucken und sagen, okay, welche Use-Case will ich wirklich abbilden, wie viele Daten habe ich, wenn ich jetzt eine kleinere Datenmenge habe, würde ich immer noch sagen, top, nehmt ein ClickHouse. Mhm. Oder vielleicht sogar, wenn ihr da eine Postgres rumstehen habt, zieht eine zweite Postgres-Datenbank hoch, installiert Hydra, damit lernt ihr Columnar Storage und macht einfach euer Data Warehousing auf der Hydra dann. Wenn ich sage, ich habe eine relativ große Datenmenge und ich weiß auch schon, dass eine Node mir von vornherein nicht ausreichen wird, würde ich sagen, okay, greift vielleicht nicht zum ClickHouse, sondern schaut euch an, ist Doris was für uns? Haben wir auch politisch kein Problem damit, uns so ein bisschen Tencent ans Bein zu binden? Mhm. Wenn man da mutig genug ist, würde ich sagen, ja, greift zu Doris, die ist frisch, die ändert sich noch stark, aber die ist halt mega performant und gerade bei einem jungen Open-Source-Projekt hast du auch immer noch so ein bisschen die Chance, eine größere Stimme zu werden, ne? Auch wenn du contributest und auch größerer Vendor oder größerer Kunde bist, dass man vielleicht auch mal hier und da ein Feature für dich entwickelt. Wenn ich jetzt JP Morgan Stanley bin und mein Orderbook automatisieren will und da Echtzeitinformationen brauche, dann sage ich ganz klar, yo, um den Joule kommt der nicht herum. Aber dann wird man auch die Teams dafür haben.
Also es ist dann trotzdem aber eine sehr individuelle Entscheidung.
Ja.
Also man kann nicht einfach sagen, okay, X oder Y passt immer oder X ist für einen Einstieg immer super, sondern man wird nicht drum herum kommen, sich an den Tisch zu setzen, wahrscheinlich nicht nur einen Tag, und mal die ganzen Punkte mal durchzuarbeiten. Und ich finde gerade, was du am Anfang gesagt hast, mit den Leuten, die Operations machen oder überhaupt mit dem Personal, das man braucht, das finde ich ist eine super, super wichtige Frage. Ich habe das ab und an auch schon mal erlebt, dass das eine Frage ist, die gar nicht so intensiv diskutiert wurde, weil man sehr lösungsorientiert war. Und dass man dann aber irgendwann an einen Punkt kam, wo man gemerkt hat, oh, jetzt bräuchten wir ja noch Leute, die die Expertise haben. Und ich weiß nicht, wie es bei den ganzen Lösungen ist, aber ich vermute, da wird so die Zwei-Tages-Schulung wahrscheinlich auch nicht ausreichen, um dann wirklich ein Profi drin zu sein, sowas zu betreiben.
Genau. Ich meine, das Ganze ist eine Software-Architektur-Entscheidung und deswegen muss man so behandeln wie jede andere Software-Architektur-Entscheidung. Du musst deinen Kontext analysieren. Du musst vor allem deine qualitativen Anforderungen an das System erheben, also formulieren, wie viel Daten erwarte ich, wie viel Daten müssen in welcher Geschwindigkeit abfragbar sein. Und erst wenn du all diese Fragen beantworten kannst, dann kannst du die oberste Regel der Softwarearchitektur anwenden, die lautet, it depends.
aber apropos it depends, war noch so eine ganz andere Frage. Jetzt kommt vielleicht ein Kunde um die Ecke mit dem großen Bedürfnis, ein Data Warehouse zu haben. Braucht jeder ein Data Warehouse? Ich meine, ich habe vorhin gesagt, ja, es ist relevant für jeden, aber stimmt das überhaupt? Braucht man unbedingt ein Data Warehouse oder gibt es vielleicht auch Situationen, wo man es ein bisschen Analytics möchte, ein bisschen Insights möchte in seine Daten, wo aber vielleicht eine normale Datenbanklösung, die man sowieso hat, schon ausreicht oder völlig, völlig okay ist, dass man da vielleicht Daten rauszieht und ein bisschen, weiß nicht, Microsoft Power BI dran stöpselt, um da schöne Auswertungen zu haben.
Also mal gucken, dass du mit deinen analytischen Queries eben dein Business-System nicht interruptest, wenn du es quasi auf einem Scale bist, der so klein ist, dass du sagst, okay, die analytischen Queries können nebenläufig zu den Online-Queries laufen, ohne dass du mir die Datenbank dabei Latenzprobleme kriegt, dann klar, dann brauchst du da kein zweites System, sondern kannst auf deinem analytischen System, auf deinem Online-System genauso gut auch die analytischen Queries mit bisschen Schmerzen vielleicht bei den Queries, weil du 11 Millionen Join brauchst in deiner dritten Normalform, aber klar, es gibt Punkte, da kommst du damit durch. Vielleicht brauchst du auch kein komplettes Data Warehouse-System, vielleicht reicht es dir auch einfach die Daten in deiner Datenbank, wenn sie nicht so groß sind, dass dir dann einer Analyst sich das einmal mit DuckDB abzieht, dann hat er sie lokal bei sich im Hauptspeicher und kann dann mit DuckDB arbeiten. Mhm. Das ist auch so ein zweiter Begriff, ne? Build your own Data Warehouse. Vielleicht willst du auch gar kein Data Warehouse an sich, sondern du sagst, du willst einen Data Lake haben, weil du vielleicht eh schon irgendwelche AI-Analysten hast, dann hast du die Daten da eh schon rumliegen. Dann kannst du an den ganzen Kopien von den tabellarischen Daten, die du da drin hast, quasi auch so eine Art Data Warehouse aufbauen, indem du eine Query Engine drauf loslässt, wie zum Beispiel Trainer oder so, mhm, die dann quasi auf dem Data Lake auch erstmal quasi noch die einzelnen tabellarischen Dateien, jetzt Paketdateien oder Iceberg-Dateien oder whatever, eben ein Sternschema erst bringt und dann dieses Sternschema ganz von alleine eben in seinen eigenen Prozessen abfragt.
Ja, super, super interessant. Ich merke schon wieder, das ist halt auch so ein roter Faden, der sich irgendwie durch alle IT-Projekte durchzieht. Es ist so super wichtig, sich am Anfang die Zeit zu nehmen, um so eine Fragestellung, so ein Problem ausführlich zu analysieren und dann die passende Lösung zu finden einfach, weil ich glaube, man kann halt viel Geld investieren, mhm, in eine Data Warehouse-Lösung und traurig ist es halt, wenn man das gemacht hat und es läuft alles und man merkt, oh, da ist gar keine Last drauf, wir hätten es vielleicht gar nicht gebraucht, es hätte vielleicht auch anders funktioniert und wir hätten uns das Geld sparen können für eine andere Weiterentwicklung, wo wir was Wertvolleres für uns oder was Wertstiftenderes irgendwie hätten entwickeln können.
Ja, klar, drauf los, engineeren führt selten zu guten Lösungen. Und deswegen ist, genau, am Anfang jedes Projekt sollte natürlich eine Bedarfsanalyse stehen und eben, wie man es in der Softwarearchitektur lernt, das Erheben von unseren fachlichen Anforderungen, aber auch von unseren Qualitätsanforderungen beantworten zu können. Auf welche Art und Weise müssen wir unser System skalieren? Wo wollen wir hin? Wo stehen wir vielleicht heute? Wo stehen wir in 10 Jahren? Wie müssen wir wachsen können? Und all diese Fragen müssen halt am Anfang beantwortet werden, bevor du halt irgendeine Form von Technologieentscheidung treffen kannst, natürlich. Zumindest sag ich mal, sinnvoll treffen kannst. Du kannst natürlich auch aus dem Bauch heraus sagen, okay, wir nehmen jetzt Snowflake, die Slides sehen gut aus.
Was auch stimmt. Die sehen sicherlich sehr, sehr gut aus. Da sind viele glückliche und zufriedene Menschen drauf. Und wahrscheinlich sind die vor allem wegen der Lösung so zufrieden und so glücklich. Naja, aber Spaß beiseite. Ich glaube, das darf man halt nicht vergessen. Sobald eine Lösung nicht mehr so super trivial und einfach ist, dass man die in 2 Tagen fertig hat, lohnt sich es, glaube ich, ausführlich darüber nachzudenken, weil sonst legst du am Ende halt irgendwie drauf oder hast am Ende vielleicht irgendwie eine tolle Lösung gebaut, die aber die falsche ist.
Insbesondere hast du bei Data Warehouse ja häufig so das Pech, dass du meistens business-kritische Lösungen baust, weil du ja das Decision Support System für dein Management zum Beispiel irgendwie hochziehen willst. Ne? Ja. Und da sind Überlegungen hier besonders angebracht.
Ja. Wenn es bei mir soweit ist, Marvin, dass ich für meinen Online-Fahrradladen mal ein vernünftiges Data Warehouse benötige, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du Zeit hast, um mich da mal ausführlich zu beraten und mir das vielleicht auch auszureden, weil aufgrund des geringen Bestellvolumens vielleicht eine Excel-Tabelle ausreicht. Aber nee, Spaß beiseite. Ich fand es super interessant. Also du hast viele Lücken in meinem Kopf gefüllt mit Fachwissen, was ich natürlich in Zukunft hoffentlich mal einsetzen kann irgendwo. Aber ich fand es sehr spannend, weil gerade das Thema Data Warehouse ist halt echt ein altes Thema, weil es halt, ja, wir hatten es 40 Jahre alt ist, aber immer noch Bestand hat. Und ich fand es spannend, da mal so, ja, diese ganzen Aspekte mal zu beleuchten. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für deine spannenden Erfahrungen, die du mitgebracht hast.
War mir eine große Freude und vor allem eine große Ehre, hier in diese ehrwürdigste aller InnoVex-Einrichtungen mal eingeladen zu werden. Und freut mich natürlich, dass ich dir mal wieder helfen konnte.
Sehr, sehr gerne. Und wer weiß, was das nächste spannende Datenthema ist, wo du genau der richtige Gesprächspartner für bist. Vielen Dank.
Das war das Gespräch mit Marvin. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcast@innovex.de. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Zeit.